Wir hören auf ein Wort aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 13. Ich hatte ja angekündigt, dass wir uns mit den Gleichnissen Jesu beschäftigen wollen in der nächsten Zeit. Ich lese nach der Einleitung, die wir am vergangenen Sonntag gemacht haben, heute Kapitel 13, die Verse 1 bis 9 und 18 bis 23. An demselben Tage ging Jesus aus dem Hause und setzte sich an den See. Und es versammelte sich eine große Menge bei ihm, so dass er in ein Boot stieg und sich setzte. Und alles Volk stand am Ufer. Und er redete vieles zu ihnen in Gleichnissen und sprach: Siehe, es ging ein Sämann aus zu säen. Und indem er säte, fiel einiges auf den Weg, da kamen die Vögel und fraßen es auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und ging bald auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, verwelkte es, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Einiges fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen empor und erstickten es. Einiges fiel auf gutes Land und trug Frucht, einiges hundertfach, einiges sechzigfach, einiges dreißigfach. Wer Ohren hat, der höre. So hört nun ihr dies Gleichnis vom Sämann. Wenn jemand das Wort von dem Reich hört und nicht versteht, so kommt der Böse und reißt hinweg, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei dem auf den Weg gesät ist. Bei dem aber auf felsigem Boden gesät ist, das ist, der das Wort hört und es gleich mit Freuden aufnimmt. Aber er hat keine Wurzel in sich, sondern er ist wetterwendig. Wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung erhebt um des Wortes willen, so fällt er gleich ab. Bei dem aber unter die Dornen gesät ist, das ist, der das Wort hört, und die Sorge der Welt und der betrügerische Reichtum ersticken das Wort, und er bringt keine Frucht. Bei dem aber auf gutes Land gesät ist, das ist, der das Wort hört und versteht und dann auch Frucht bringt. Und der eine trägt hundertfach, der andere sechzigfach, der dritte dreißigfach. Das Gleichnis, das unser Herr Jesus Christus hier erzählt, nennt man im Allgemeinen das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Und dementsprechend wird auch immer wieder die Frage gestellt: Vierfach ist das Ackerfeld, Mensch, wie ist dein Herz bestellt? Eine sehr, sehr wichtige Frage. Eine wichtige Frage für alle, die immer wieder Gottes Wort hören. Wie ist es um unseren Herzensboden bestellt? Kann die Saat des Wortes Gottes in uns eindringen und Frucht bringen? In 14 Tagen werden wir uns mit dieser Frage intensiver beschäftigen. Jesus nennt dieses Gleichnis allerdings das Gleichnis vom Sämann. So hört nun ihr dies Gleichnis von dem Sämann. Dieser Gesichtspunkt ist besonders für seine Jünger von Bedeutung. Von daher ist es nicht verkehrt, es ist sicherlich gut und richtig, wenn wir uns heute Morgen von diesem Text und von der Gesamtaussage der Heiligen Schrift her ein wenig mit der Person des Sämanns und seinem Werk befassen. Siehe, so heißt es hier in Vers 3, es ging ein Sämann aus zu säen. Die Worte Jesu beanspruchen immer wieder unsere ganze Aufmerksamkeit. Mehr als alles andere in dieser Welt. Und manchmal wird das dann noch durch das kleine Wort siehe unterstrichen. Wir denken an so bekannte Worte wie: siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Oder: siehe, wie gut, wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Oder: siehe die Hütte Gottes bei den Menschen. Also hier wird unsere Aufmerksamkeit ganz besonders gefordert. Wir sollen genau hinschauen, das ist gemeint mit diesem Wörtchen siehe, sollen uns ganz und gar darauf konzentrieren. Und so auch hier, siehe, es ging ein Sämann aus zu säen. Nun ist diese Arbeit eines Sämanns ja auch etwas überaus Wichtiges. Ohne Saat gibt es keine Ernte und ohne Ernte müssten wir alle verhungern. Es handelt sich also hier um eine lebenswichtige Angelegenheit, um eine lebenswichtige Tätigkeit, die der Sämann ausübt. In den Ländern, in denen es für den Menschen oft nur um das nackte Überleben geht, hat man dafür ein viel intensiveres Verständnis und Empfinden. Doch ich denke, auch wir wissen darum. Auf manche Tätigkeit könnte man verzichten, aber nicht auf das Ausstreuen von Saatgut, um zum Beispiel Getreide zu ernten. Geht es nun um das Himmelreich, und dafür sollen ja die Bildreden Jesu Anschauungsunterricht geben, geht es also um das Himmelreich, so geht es um Belange des ewigen Lebens. Da geht es um Dinge, die dieses zeitliche Leben und die Angelegenheiten dieses zeitlichen Lebens ja bei weitem übertreffen. Es geht ja um unendlich wichtigere Dinge, wenn wir über das Himmelreich sprechen, als wenn wir uns über irgendwelche irdischen Dinge unterhalten. Und auch hier, wo es um das Himmelreich geht, wird in diesem Gleichnis deutlich, dass es um die Hauptsache oder in der Hauptsache um einen Sämannsdienst handelt. Der Sämann sät den Samen des Wortes Gottes in die Herzen der Menschen. Es ist von dem Wort vom Reich, vom Himmelreich die Rede. Der Sämann sät also dieses Wort vom Himmelreich in die Herzen der Menschen. Und ob diese Saat im Herzen eines Menschen aufgeht, davon hängt seine Teilnahme am Himmelreich ab. Davon hängt es also ab, ob er Teil hat an der ewigen Herrlichkeit und an der Gemeinschaft mit unserem himmlischen Vater und seinem Sohn, unserem Herrn Jesus Christus. Beschäftigen wir uns zunächst mit der Person des Sämanns. Was wird über ihn ausgesagt? Nun, nichts anderes, als dass er ein Sämann ist. Es heißt, es ging ein Sämann aus zu säen. Es wird nicht einmal sein Name genannt. Das bedeutet doch, dass es sich um irgendeinen Sämann handelt. Also nicht um einen bestimmten Sämann. Der Name ist offenbar hier in diesem Zusammenhang gar nicht von Bedeutung. Wichtig ist, dass dieser Mann hinausgeht, um den Samen auszustreuen. Das ist das Entscheidende. Wie er heißt, interessiert im Grunde genommen zunächst einmal niemanden. Wenn wir als Zeugen unseres Herrn Jesus Christus den guten Samen des Wortes Gottes ausstreuen, dann ist es nicht so wichtig, ob unser Name damit verbunden ist. Wichtig ist, dass unser Name im Himmel geschrieben steht, dass er bei Gott bekannt ist. Ob Menschen irgendein Werk, das wir tun, den Dienst am Evangelium, als Zeugen des Evangeliums, und das betrifft ja jeden Einzelnen unter uns, ob Menschen diesen Dienst mit unserem Namen in Verbindung bringen, das ist zunächst einmal vollkommen uninteressant. Wichtig ist, dass wir diesen Dienst tun. Und wichtig ist, dass unser Name im Himmel angeschrieben ist. Das ist wichtig im Blick auf unseren Namen. Wichtig ist, dass durch unseren Sämannsdienst Gott verherrlicht wird und Menschen zum lebendigen Glauben an Christus kommen und dadurch gerettet werden. Wer auch immer dieser Sämann sein mag, wichtig ist das, was er tut, nicht welchen Namen er trägt. Nun, die in uns wohnende Sünde, die uns ja anklebt unser ganzes Leben lang, unter der wir leiden, immer wieder aufs Neue, durch diese in uns wohnende Sünde neigen wir alle dazu, dass wir es gern haben, wenn unser Name in Verbindung mit irgendeinem guten Werk genannt wird. Wie wichtig kann es uns sein, dass unser Name in aller Munde ist, wenn es um irgendein Verdienst oder irgendeine Ehre geht? Natürlich nicht, wenn es um irgendetwas Böses geht, um eine Schande, um eine Sünde, sondern wenn es um etwas geht, was Eindruck macht auf andere Menschen, dann haben wir es durchaus von Natur aus sehr gerne, wenn unser Name damit in Verbindung gebracht wird, wenn unser Name in aller Munde ist. Und manchmal schmücken wir uns auch gerne mit anderen Namen, um unser Image ein wenig aufzupolieren. Ich kenne da jemanden, der gerne davon spricht, dass er Professor so und so kennt. Natürlich nicht nur als Patient, sondern ganz persönlich. Damit geht er dann gerne hausieren. Der Herr Jesus hat einmal gesagt: Wie könnt ihr glauben, wenn ihr Ehre voneinander nehmt? Wir sehen in diesem Wort, dass die Ehrsucht ein Haupthindernis ist für den Glauben. Ein Mensch, der sich selbst sucht, der bei anderen gerne anerkannt sein will, der gerne groß sein will, der gerne hat, wenn sein Name in aller Munde ist, wie sollte ein solcher Mensch glauben? Sein großes Hindernis für den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist es, der Glauben in uns wirkt. Das ist ein Wort, das der Herr Jesus in erster Linie damals an die Pharisäer und Schriftgelehrten richtete, die ja immer wieder darauf aus waren, angesehen zu sein bei dem Volk um ihrer Frömmigkeit willen. Aber es betrifft im Grunde genommen jeden einzelnen Menschen. Und darum ist es wichtig, dass wir an dieser Stelle sehr, sehr wachsam sind. Wachsam sind im Blick auf unsere sündigen Neigungen. Wie könnt ihr glauben, wenn ihr Ehre voneinander nehmt? Unser Name wird vergehen, der Name Jesus wird in Ewigkeit bleiben. Es gab eine Zeit, in der in Paris kaum eine Brücke oder ein öffentliches Gebäude zu finden war, ohne dass daran irgendwo der Buchstabe N zu sehen war. Diese Zeit ist längst vorbei. Napoleon hatte gehofft, sein Ruhm würde in unzerstörbarem Marmor weiterleben. Er ist in seiner Hoffnung zu Schanden geworden, wie viele andere, die über diese Erde gegangen sind und die sich einen Namen machen wollten. Von Tante Hanna aus Wuppertal stammt der Ausspruch: Wenn du deinen Namen groß machen willst, das war ihr Gebet, ihr Herzenswunsch, wenn du deinen Namen groß machen willst, dann musst du meinen Namen klein machen. Ob wir nun bekannt sind oder weniger bekannt sind, das sollte unser innigster Wunsch sein und unsere Herzenseinstellung: Wenn du deinen Namen, Herr Jesus, groß machen willst, dann musst du meinen Namen klein machen. Es ging ein Sämann aus zu säen. Sein Name wird nicht genannt. Das ist offenbar unbedeutend. Das spielt offenbar in diesem Zusammenhang keinerlei Rolle. Und es ist auch ein großer Trost für alle, die in Treue ihren Zeugnisdienst tun, diesen Sämannsdienst tun, den guten Samen des Wortes Gottes ausstreuen. Es ist ein großer Trost für solche, wenn sie eben nicht dem Namen nach so bekannt sind wie vielleicht andere. Weiter fällt uns auf, dass auch nichts über das Wesen, über den Charakter oder das sonstige Verhalten dieses Mannes ausgesagt wird. Wir erfahren also nichts darüber, welch eine Art dieser Mann hat, dieser Sämann. Ob er ein sehr sensibler Typ ist oder vielleicht mehr grobschlächtig, das scheint kaum von Interesse zu sein im Zusammenhang mit seinem Sämannsdienst. Wir erfahren auch nicht, wie er sich sonst verhalten hat. Zu Hause zum Beispiel, im Umgang mit seiner Frau, mit seinen Kindern, im Umgang mit seinen Nachbarn. Wir erfahren nichts davon. Es heißt lediglich, siehe, es ging ein Sämann aus zu säen. Nun wird jemand unter uns sagen, du wirst doch wohl nicht im Ernst behaupten, dass das egal sei, wie sich jemand verhält, was jemand tut, wie jemand ist, wenn er nur das Evangelium bezeugt. Nun, auf der einen Seite ist es richtig, dass das Leben der Gemeinde und jedes Einzelnen in der Gemeinde der Ausbreitung des Wortes Gottes entweder förderlich oder hinderlich sein kann. Das lehrt die Bibel eindeutig. Die Bibel ermahnt jeden Einzelnen unter uns dazu, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Wir bezeichnen das als Heiligung, ein Leben in der Heiligung. Und wir sollten alle immer wieder auch das Wort aus dem Hebräerbrief bedenken, ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Jaget nach der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Nach dem Zeugnis der Heiligen Schrift ist es also zunächst einmal nicht egal, wie wir uns verhalten. Ob wir dem Herrn gehorsam sind, ob wir ihm nachfolgen, ob wir es ernst nehmen mit der Sünde, ob wir wirklich im Kampf gegen die Sünde stehen, das ist schon eine wichtige Sache. Und auch was die Ausbreitung des Reiches Gottes angeht, ist das von nicht geringer Bedeutung, wie sich ein Mensch verhält. Spurgeon erzählt, er habe einmal eine Ansprache von Georg Müller gehört. Und dieser Ansprache, so schreibt er, hätte auch ein einfacher Lehrer vor einer Sonntagsschulklasse halten können. Doch habe er nie eine Predigt gehört, die ihm so gut getan und seiner Seele reicheren Gewinn gebracht hätte. Was sie so eindrücklich machte, meinte er, war der Georg Müller darin. Der Georg Müller in dieser Predigt. Georg Müller war ein durch und durch geheiligter Mann. Ein vorbildlicher Mann in seinem ganzen Charakter, in seinem ganzen Wesen. Also, das ist die eine Seite, die wir wohl betonen wollen, auf der Grundlage der Rechtfertigungsgnade. Es ist schon von Bedeutung, wie sich jemand beträgt, wie sich jemand verhält. Sowohl im Blick auf sein persönliches Heiligungsleben vor Gott, um Gott dadurch zu verherrlichen, als auch im Blick auf seinen Zeugendienst. Das betont die Heilige Schrift. Doch auch die andere Seite ist wahr. Und das wollen wir nicht außer Acht lassen und wollen auch immer wieder darüber nachdenken. Das Wort Gottes ist immer größer als diejenigen, die es weitergeben. Wir hinken mit unserem Leben in der Nachfolge Jesu immer hinter den Ansprüchen der Heiligen Schrift hinterher. Ich spreche jetzt nicht über die Frage, wie jemand vor Gott gerecht wird. Darum geht es mir jetzt nicht. Sondern mir geht es jetzt um die Frage, wie jemand lebt in der Nachfolge Jesu als Gotteskind. Und da müssen wir alle bekennen, ohne Ausnahme, wir hinken immer wieder weit hinter den Ansprüchen der Heiligen Schrift her. Das wird uns vielleicht ganz besonders deutlich, wenn wir eine Biografie lesen von einem Menschen, der wie Georg Müller beispielsweise oder andere, viele andere vorbildlich gelebt hat. Da wird uns deutlich, wie viel Nachholbedürfnis wir an dieser Stelle haben. Aber es genügt ja der Blick hinein in die Heilige Schrift, in die Ermahnungen der Heiligen Schrift, in das Leben eines Apostels Paulus beispielsweise. Es reicht ja aus, um uns ganz, ganz klein zu machen vor Gott und auch vor den Menschen. Wer unter uns beispielsweise kann über Ehe und Familie, über die Haustafel in Epheser Kapitel 5 sprechen, ohne inneres Sagen und ohne die Frage, Bin ich überhaupt in der Lage, darüber zu reden? Habe ich überhaupt ein Recht, darüber zu sprechen? Und stünde da nicht das Wort in der Heiligen Schrift, ich glaube, darum rede ich, dann müsste ich jetzt meine Bibel hier zumachen und müsste mich da vorne hinsetzen, besser noch in die letzte Reihe. Ich glaube an die Vergebung meiner Schuld. Darum kann ich über Ehe sprechen. Ich glaube an die Vergebung meiner Sünde. Darum kann ich und darf ich über Kindererziehung sprechen. Wie der Sämann sich von dem Korn selbst nährte, so nähren wir uns als solche, die den guten Samen des Evangeliums ausstreuen, immer wieder von dem kräftigen Korn des Evangeliums, der Gnade Gottes in Christus Jesus für Sünder. Man spricht schon mal davon, dass jemand authentisch ist. Was heißt das eigentlich, authentisch? Das ist ein Wort, das heute sehr gerne gebraucht wird. Authentisch, das heißt echt glaubwürdig. Ich habe es nachgeschlagen. Echt glaubwürdig, das heißt also authentisch. Nun, das sollten wir alle sein. Das, was wir bezeugen, sollten wir auch glauben. Und wir sollten darum bemüht sein, es auch zu leben. Insofern sollten wir authentisch sein. Doch wir wissen alle um unsere Unvollkommenheit und nähren uns selbst von der Gnade für Sünder. Die Botschaft ist immer größer als wir selbst. Das Zeugnis von Jesus, das Zeugnis des Wortes Gottes ist immer größer als wir selbst. Und auch in diesem Sinne könnte man das Wort zitieren, wir verkündigen nicht uns selbst. Wir verkündigen nicht unsere Heiligung. Wir verkündigen nicht unser Gutsein, unseren vorbildlichen Charakter oder was wir manchmal meinen zu haben, sondern wir verkündigen Christus, den Gekreuzigten. Wenn wir meinen, Gott könne einen Menschen nicht durch die bibelbezogene Verkündigung eines ungläubigen Mannes zur Erkenntnis der Wahrheit führen, bekehren, dann wissen wir im Grunde genommen nichts von der innewohnenden Kraft des Wortes Gottes. Das bedeutet nicht, dass Gemeinde Jesu dazu verpflichtet wäre, sich Sonntag für Sonntag unter die Verkündigung eines ungläubigen Pfarrers zu setzen. Das ist damit nicht gemeint. Aber Gottes Wort ist auch an dieser Stelle, in diesem Sinne, nicht gebunden. Ein ungläubiger Verkündiger kann durchaus eine biblische Botschaft bringen, die Gott dazu benutzt, Menschen zur Umkehr zu bewegen, Menschen von der Sünde zu überführen und zum Glauben an Christus zu bringen. Worin liegt denn dieses Geheimnis? Nun, es liegt darin, dass das Wort Gottes in sich selbst Kraft hat. Das Samenkorn, das ausgestreut wird, hat in sich selbst die Kraft, Leben zu erzeugen, neues Leben zu erzeugen. Das Wort Gottes selbst in sich selbst hat diese Kraft. Das bedeutet nicht, dass Gott in der Regel durch einen ungläubigen Verkündiger so handelt. Das wird wahrscheinlich die Ausnahme sein. Aber ich hoffe, dass wir verstanden haben, was ich damit sagen möchte. Dass wir doch die Wirksamkeit des Wortes Gottes nicht abhängig machen von einem Menschen, sondern das Wort Gottes selbst ist es, das diese Kraft hat. Wenn Gott Menschen gebraucht, wenn er uns gebraucht als Gemeinde Jesu, um das Evangelium zu bezeugen und sich dazu stellt und sich dazu bekennt, dann ist das seine Art und Weise. Ein Sämann ging aus, um zu säen. Dann ist das seine Art und Weise, das Reich Gottes zu bauen. Aber das Wort selbst ist es, was es bringt. Es wird uns also nichts ausgesagt hier über die Art des Sämanns, über seinen Charakter, über sein sonstiges Tun und Lassen, sondern es ging ein Sämann aus zu säen. Das ist hier das Entscheidende. Ferner wird auch nichts über die Begabung dieses Mannes ausgesagt. Es wird nur gesagt, dass er ein Sämann ist. Jeder hat so seine Art und seine Fähigkeit, den Herrn zu bezeugen. Wir sollten andere da nicht in irgendein Schema pressen und meinen, weil wir das so machen, müssten andere das genauso machen. Weil wir diese Art haben, müssten andere dieselbe Art haben wie wir. Ich erinnere noch einmal an den Mann, der sich unter einer Brücke bekehrt hatte und nun meinte, alle Menschen müssten sich unter einer Brücke bekehren. Und so meinen wir ja auch, jeder müsste unsere Art haben. Nein, jeder hat seine spezielle Art, seine spezielle Begabung und Fähigkeit, die ihm von Gott geschenkt ist, um den guten Samen des Wortes Gottes auszustreuen. Es kann also ganz unterschiedlich sein. Spurgeon, um ihn noch einmal zu zitieren, hat gesagt, wenn du nicht so eine große Hand hast wie andere und darum nicht so viel auf einmal säen kannst, gehe hin und säe mit deiner kleinen Hand. Das ist es doch, ja? Hast du nicht eine große Hand, dann säe mit deiner kleinen Hand. Wir wollen uns also nicht entmutigen lassen, wenn andere begabter sind als wir, sondern wir wollen uns trösten lassen, dass hier nichts von einer speziellen Begabung dieses Sämanns ausgesagt wird. Kommen wir nun auf die Saat zu sprechen. In Lukas Kapitel 8 heißt es ausdrücklich, der Same ist das Wort Gottes. Und hier lesen wir in Vers 19, wenn jemand das Wort von dem Reich hört und nicht versteht und so weiter. Immer wieder ist vom Wort die Rede in diesem Gleichnis. Es geht also um den Samen, um den guten Samen des Wortes Gottes. Gute Taten sind etwas sehr Wohltuendes. Doch Jesus sagt nicht, der Same ist die gute Tat. Musik kann etwas sehr Schönes sein, wenn es denn überhaupt Musik ist. Ja? Bach hat dazu gesagt, wirkliche, echte, wahre, von Gott geschenkte Musik dient zur Rekreation des Gemütes, das heißt also zur Auferbauung des Gemütes. Alles andere nannte er teuflisches Geplär. Wir können uns unser Urteil selbst bilden über das, was man heute so als Musik bezeichnet. Das ist manchmal lediglich teuflisches Geplär. Musik, wenn es wirklich Musik ist, kann etwas sehr Schönes sein. Kann auch über manche trostlosen Stunden hinweg helfen. Luther beispielsweise hatte immer wieder mit Depressionen zu tun und in solchen Zeiten griff er zu seiner Klampfe und sang ein Lied. Das ist durchaus eine schöne Sache. Musik ist eine herrliche Gabe Gottes. Aber es heißt hier nicht, der Same ist die Musik. Wissenschaftliche Vorträge, welcher Art auch immer, können sehr nützlich sein. Aber es heißt hier nicht, der Same ist ein wissenschaftlicher Vortrag, sondern es heißt hier, was immer wir jetzt auch nennen mögen, es heißt hier, der Same ist das Wort Gottes. Das sollte uns ganz neu bewusst werden. Wenn jemand von seiner Sünde überführt werden soll, wenn jemand zum Glauben an den Herrn Jesus Christus als seinen Erlöser kommen soll, geschieht das ausschließlich durch den guten Samen des Wortes Gottes. Das ist zunächst einmal das Wort der Bibel. Darum geht es ja hier. Der Same ist das Wort. Das ist das Wort der Bibel. Sie ist die große Kornkammer, aus der wir die Saat nehmen, die wir ausstreuen. Es geht um das Alte Testament und um das Neue Testament. Es geht um die ganze Bibel. Nicht nur um einen Teil der Bibel, sondern um die ganze Bibel. Um die ganze Offenbarung der Heiligen Schrift. Das Motto des ehemaligen Direktors der Evangelischen Gesellschaft für Deutschland hin und wieder wird man mal an ihn erinnert. Das Motto von Pfarrer Heinrich Jochums lautete die Bibel, die ganze Bibel, nichts als die Bibel. Es ist sehr traurig und es ist auch erschütternd, dass sehr wahrscheinlich im nächsten Jahr, im kommenden Jahr, das Esra-Seminar in Rade von Wald, ehemals Bibelseminar Wuppertal, geschlossen werden wird. Aus finanziellen Gründen. Es ist nicht mehr finanzierbar. Das ist eine große Tragik, da geht ein Stückchen Kirchengeschichte zu Ende. Pastor Jochums hat damals diese bibeltreue Ausbildungsstätte gegründet, um aus ihr bibeltreue Verkündiger für die evangelische Gesellschaft zu gewinnen. Das war sein Anliegen. Bibeltreue Verkündiger in der evangelischen Gesellschaft. Dazu sollte dieses Bibelseminar früher im Elendstal, hier im Wuppertal, dienlich sein. Es ist sicherlich viel Segen von dieser Stätte ausgegangen. Es ist eine große Tragik, dass das nun zu Ende sein soll. Die Wahrheiten der Heiligen Schrift also sind die gute Saat, die wir ausstreuen. Das Wort der Bibel. Und es ist das Wort von Jesus. Es ist dieser eine Name, den wir den Menschen bekannt machen wollen. Der Herr Jesus selbst hat gesagt, im Blick auf das Alte Testament zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, ihr suchet in der Schrift, sie ist es, die von mir redet. Die ganze Heilige Schrift redet immer wieder von Jesus. Und wir haben wenig Nutzen vom Lesen der Bibel, wenn wir diesen Namen nicht überall finden. Im Neuen Testament, im Alten Testament vorgeschattet in mancherlei Art und Weise. Immer wieder erfreut es unser Herz, wenn wir auf Jesus aufmerksam werden. Und so steht das im Zentrum, im Mittelpunkt unserer Verkündigung, unseres Zeugnisdienstes, unseres Sämannsdienstes. Es geht um Jesus und zwar um ihn als den Gekreuzigten. In ihm haben wir Gottes Weisheit, nämlich seine Gerechtigkeit, seine Heiligung und seine Erlösung. Wir dürfen in unserer Zeit ganz besonders nicht nur einfach von Gott sprechen, sondern es geht um Jesus, es geht um seinen Namen und es geht um das Kreuz, um das Wort vom Kreuz. Es ist also der Gekreuzigte, der uns mit Gott versöhnt hat durch sein Blut. Wenn wir einmal den letzten Gang aus dieser Welt antreten werden, ihr Lieben, dann wird uns nichts anderes trösten, als dieses eine große Opfer, das Jesus stellvertretend für uns Sünder am Kreuz gebracht hat. Etwas anderes wird uns nicht trösten können. Keine gute Tat, keine Frömmigkeit, die du praktiziert hast, keine gute Veranlagung in dir selbst wird dich trösten können, im Blick auf den Augenblick, da du vor dem lebendigen Gott stehen wirst, sondern einzig und allein, dass der Herr Jesus sein kostbares Blut für dich Sünder vergossen hat. Der Liederdichter hat das wunderbar in Worte gekleidet. Er sagt, ich kenne keinen größeren Sünder. Sind wir gleich alle Adams Kinder als mich, der ich so sehr verschuld. Ach Herr, wie groß ist deine Huld. Es ist der größten Gnade Zeichen, dass du mich lässest Gnad erreichen. O Herr, wie soll ich dankbar sein? Ich weiß von nichts als Gnad allein. Ich kann und will sonst nichts erlangen als Gnad und nur an Gnade hangen. Die Gnade soll nun ganz allein mein Element, mein Leben sein. Ich liege nur in deinen Armen. Ich wickle mich in dein Erbarmen, dein Blut ist einzig meine Zier. Ja, ich verberge mich in dir. Nun kommt die letzte Strophe. Da kann der Vater meine Sünden und mich den Sünder nicht mehr finden. Ich zitiere noch einmal. Da, in den Wunden Jesu, in dem Gekreuzigten, in der Gemeinschaft mit ihm, im Glauben an ihn, da kann der Vater meine Sünden und mich, den Sünder, nicht mehr finden. Da will ich denn mit dir bestehen und freudig in den Himmel gehen. Das sind ganz wunderbare Liedstrophen. Das ist also das Wort vom Gekreuzigten, wie der Apostel Paulus gesagt hat, 1. Korinther Kapitel 2, Vers 2, als ich zu euch kam, wusste ich nichts anderes als Christus und ihn als den Gekreuzigten. Nicht irgendeinen Christus, irgendeinen Jesus, sondern Jesus Christus, der Gekreuzigte. Paulus wusste vieles. Er hat sich mit den Korinthern über vieles unterhalten können. Wir lesen das dann in seinen Briefen. Er wusste vieles zu sagen über die sogenannten Geistesgaben. Er hat ein ganzes Kapitel verfasst über den Höhenweg der Liebe. Ein ganzes großes, herrliches Kapitel über die Auferstehung des Fleisches, die Auferstehung von den Toten. Er wusste vieles, aber im Grunde, im Herzstück, im Herzen, im Kern, wusste er nichts anderes als Jesus Christus, den Gekreuzigten. Mag der Herr uns Gnade schenken, dass wir ihn, den Herrn Jesus, den Menschen lieb machen können, wie er am Kreuz für ihre Sünden gestorben ist und sein Leben für sie gelassen hat. Dass es uns doch gelingen mag, in unserem schwachen persönlichen Zeugnis den anderen Jesus als den Gekreuzigten vor die Augen zu malen. Darin besteht der Trost für einen Menschen, der erkannt hat, dass er in den Augen Gottes ein verlorener Sünder ist. Das Wort der Bibel, das Wort von Jesus, dem Gekreuzigten, das ist die gute Saat, die wir immer wieder aufs Neue ausstreuen dürfen. Und es ist traurig, dass man auch in unserer Zeit wenig gute Traktate hat, die man weitergeben kann. In manchen Traktaten geht es lediglich um Lebenshilfe, um eine verbesserte Lebensqualität. Im besten Falle wird da die Vergebung der Sünde noch als Mittel zum Zweck angeboten, damit du hier auf dieser Erde ein schöneres, angenehmeres, problemfreieres Leben führen kannst. Aber das ist doch kein Evangelium. In solch einem Traktat, wenn auch in einer ganz knappen Art und Weise, muss der Mensch in das Licht Gottes gestellt werden. Er muss erkennen, dass er ein verlorener Sünder ist vor Gott. Und dann darf er die frohe Botschaft hören, dass Jesus für Sünder gekommen ist, um auch ihn zu retten, ihn zu erlösen. Achten wir also darauf, und manche sind viel unterwegs und verteilen Traktate, streuen den guten Samen des Evangeliums aus, achten wir darauf, dass wir gute Traktate weitergeben. Und lass mich zum Schluss noch etwas sehr Tröstliches sagen. Im Grunde genommen ist es der Hauptgedanke, zumindest wenn wir hier an die Jünger denken. Der Herr Jesus hat dieses Gleichnis ja einer großen Volksmenge erzählt und dann, privatim, so möchte man sagen, hat er es dann seinen Jüngern ausgelegt. Und gerade für seine Jünger mag das der Hauptgedanke des Gleichnisses gewesen sein, nämlich, dass ihre Arbeit, ihre Sämannsarbeit, in Zukunft nicht vergeblich sein sollte. Bei dem aber auf gutes Land gesät ist, das ist, der das Wort hört und versteht und dann auch Frucht bringt. Das heißt, mag vieles an Saatgut verloren gehen, wie es das Gleichnis vom Sämann ja oder vom vierfachen Ackerfeld deutlich macht. Aber wir sehen in diesem Gleichnis, dass es Saatgut gibt, das aufgehen wird und das Frucht bringen wird. Und das ist ein großer Trost und eine große Ermutigung für uns alle, die wir Zeugen des Evangeliums sind. Das war für mich auch gestern, als wir mit dem Büchertisch hier in Barmen fahren, eine große innere Ermutigung, dass ich dachte, wir streuen den guten Samen des Wortes Gottes hier aus und irgendetwas wird einmal aufgehen. Irgendetwas wird aufgehen von dieser Saat. Das macht dieses Gleichnis deutlich. Wie viel, das wissen wir nicht. Ob es viel oder wenig ist oder wann es aufgeht, das wissen wir auch nicht. Haben wir alles nicht im Griff. Aber wir bezeugen das Evangelium nicht vergeblich. Es gab natürlich Zeiten der Erweckung, in der die Aussaat des Wortes Gottes eine reiche Ernte brachte. Solche Zeiten hat es gegeben. Bruder Steinwender, der jetzt auch schon beim Herrn ist, erzählte von einem alten Bruder, der es erlebt hat, dass an jedem Sonntag Menschen zum lebendigen Glauben an Christus kamen. An jedem Sonntag. Durch jede Predigt, die gehalten wurde. Das waren Zeiten der Erweckung. Gottes Geist wirkte mächtig. Dann gibt es auch andere Zeiten. Und in einer solchen Zeit stehen wir hier bei uns. Scheinbar unfruchtbare Zeiten. Unzeiten, so nennt sie die Bibel, in denen nur wenige Saatkörner aufgehen. Paulus sagt, es wird eine Zeit kommen, in der sie die gesunde Lehre nicht hören wollen. Sie suchen sich Lehrer, nach denen ihnen die Ohren jücken, die dem alten Adam schmeicheln, die den Menschen nicht in Frage stellen, die ihn nicht durchkreuzen wollen, sondern die den natürlichen Menschen ansprechen. Es wird eine solche Zeit kommen, sagt Paulus, und wir stehen in einer solchen Zeit. Und doch sagt er damals schon dem Timotheus und will er uns auch heute sagen, predige das Wort, es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Predige das Wort, das ist unsere Aufgabe, ihr Lieben. Seemannsdienst zu tun. Tu es, auch wenn du im Augenblick nicht viel an Ergebnissen siehst. Die Arbeit im Herrn ist nicht vergeblich. Vielleicht wirst du es erst nach langer Zeit erfahren, dass sie nicht vergeblich war. Unser Bruder Joachim hat mir gestern noch ein schönes Beispiel erzählt, seiner persönlichen Erfahrung, dass er als Junge einmal ein Traktat bekam, er war allerdings schon gläubig, ein Traktat bekam von einer Frau, die ihm das so, man möchte beinahe sagen, im Vorübergehen in die Hand drückte, und dieses Traktat hat ihn derart angesprochen, dass es ihm eine ganze Zeit lang zum Segen wurde. So kann Gott das tun. Wir müssen das nicht unbedingt wissen, wo eine Saat aufgeht, wo Frucht gewirkt wird durch unseren Sämannsdienst. Aber es geschieht. Und so dürfen wir zuversichtlich sein. Und das will Jesus den Jüngern hier mit diesem Gleichnis nahebringen. Seid zuversichtlich. Ihr werdet einmal eine Ernte haben. Und so wollen auch wir zuversichtlich sein. Und den Herrn Jesus bezeugen als den Erlöser, denn es ist in keinem anderen Heil als allein in ihm. Wir wollen uns nicht entmutigen lassen, wenn in unserer Zeit wenig von der Kraft des Wortes Gottes sichtbar ist. Lasst uns nicht müde werden, ihr Lieben, das Werk des Herrn zu tun, bis er wiederkommt. Ich schließe ab mit einem Wort aus dem Predigerbuch, Kapitel 11, Vers 6. Am Morgen sähe deinen Samen und lass deine Hand bis zum Abend nicht ruhen, denn du weißt nicht, was geraten wird, ob dies oder das oder ob beides miteinander gut gerät. Amen.